Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Utz Dräger.
Hallo, Quizfrage. Die liebste Freizeitaktivität der Deutschen ist Shoppen, einkaufen gehen. Jan, der kauft besonders gerne online und der beschreibt sein Glück dabei so.
Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Wenn man beim Sex zum Höhepunkt kommt, ist es gleich, wenn der Postbote unten an der Tür klingelt.
Was genau geht da in uns vor? Warum legen wir mitunter lächelnd Geld für Dinge hin, die wir überhaupt nicht brauchen? Wir sprechen unter anderem mit Carl Tillesen, er ist Trendforscher. Er sagt, Shopping wirkt ähnlich wie der Konsum von bestimmten Substanzen. Los geht's aber mit Jan, der studiert Modedesign in Düsseldorf und postet auf Instagram nicht nur seine Outfits, sondern auch die Kartonstapel, in denen die Klamotten vom letzten Online-Kaufrausch bei ihm ankommen. Jemand, der unter dem Zwang steht, unabhängig von seinen tatsächlichen Bedürfnissen einkaufen zu müssen, sagt der Duden, ist ein Shopaholic. Hallo Jan.
Hi.
Bist du auch ein Shopaholic?
Wenn du das so sagst, dann auf jeden Fall.
Nimm uns mal mit auf so einen Shoppingtrip von dir. Wie kaufst du denn am liebsten ein?
Am liebsten tatsächlich online, weil ich tagsüber viel Stress habe und viel arbeite und nachts dann im Bett, so wenn ich Langeweile habe, sehr gut online shoppen kann. Ansonsten gerne Secondhand.
Und wann und wie oft findet das statt?
Sehr oft. Weiß gar nicht, ob man das so genau sagen kann, aber doch schon eigentlich einmal die Woche bestimmt. Aber es ist nie so ein Riesenausmaß wie auf dem Foto.
Ich dachte, du sagst jetzt zweimal am Tag oder so. Also du machst das nicht täglich die ganze Zeit?
Nein, auf keinen Fall. Also reinschauen, klar, immer zwischendurch, aber so wirklich mal was bestellen, so einmal die Woche. Richtige Eskalation, wie auf dem Foto, was ihr gesehen habt, passiert tatsächlich alle 2 Monate, wenn überhaupt.
Das kann man dann hoffentlich auf deutschlandfunknova.de auch sehen. Da bist du mit sehr, sehr vielen Paketen zu sehen, die du alle sozusagen heimkarrst.
Genau. Ich habe ein Outfit gesucht für ein Fotoshooting und habe da ein bisschen mehr bestellt, als ich eigentlich brauchte. Und leider habe ich auch in die meisten Sachen gar nicht reingepasst. Deswegen musste leider auch ziemlich viel wieder zurück.
Wofür gibst du denn am meisten Geld aus dabei?
Für Schuhe. Leider für Schuhe. Also ich bin schuhsüchtig, darf man glaube ich so sagen. Ich kaufe am liebsten Schuhe. Ich meine, wenn man zu oder abnimmt, ändert sich der Fuß halt nicht. Das ist auch immer sehr praktisch.
Nur mal so eine ungefähre Hausnummer. Wie viele Schuhe hast du zu Hause?
Gar nicht so viele. Es sind nur so um die 170, 200 Stück.
Ja, alles klar. Du sprichst mit einem Mann, der irgendwie 2 Paar Schuhe zu Hause hat. Also, okay, alles klar.
Habe ich mir gedacht.
Welche Gefühle löst denn dieses Shopping bei dir aus? Warum macht dir das so viel Spaß? Oder wie fühlt sich das an?
Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Also ich glaube, es ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, da kann auch jeder was mit anfangen. Wenn man beim Sex zum Höhepunkt kommt, ist es gleich, wenn der Postbote unten an der Tür klingelt.
Gleich, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl. Vor allem, wenn da so Schmuckstücke ankommen, die man so Ewigkeiten drauf gewartet hat oder schon immer haben wollte.
Okay.
So Einzelstücke.
Also der Höhepunkt ist das Ding-Dong, ja?
Ja, na, eigentlich eher, wenn man es auspackt, wenn man den Geruch riecht, es in der Hand hat. Schon ein bisschen pervers, oder?
Jeder wie er will. So. Und denkst du bei dem Shoppen, du bist ja auf Instagram sehr aktiv, denkst du bei dem Shoppen Instagram auch immer gleich mit? Also von wegen dieses pinke Teil oder den blauen irgendwie, der macht sich super auf dem Bild zu?
Definitiv. Es ist halt irgendwie zu meinem Job ein bisschen geworden, durch das Studium auch schon alleine. Und ich mache halt auch Drag nebenbei, vor Corona sehr aktiv, jetzt inzwischen eher weniger, weil einfach die Veranstaltungen nicht sind. Und jedes Mal denkt man halt schon daran, ne? Okay, das könnte man vielleicht mal anziehen zu so einer Veranstaltung oder zu dem Event oder auch privat, wenn man essen geht. Oder klar, man denkt erst nach, wo könnte man das anziehen. Ich will halt auch keine Schrankleichen haben. Ne? Also wenn ich was kaufe, dann ziehe ich es auch wirklich an. Ich habe, glaube ich, nur eine Schrankleiche und nur, weil ich es mega geil finde und nicht reinpasse. Ansonsten ist bei mir alles immer in Gebrauch.
Und wie oft sortierst du dann trotzdem auch mal aus? Also ich meine, wenn immer was reinkommt, dann hat das ja auch seine Grenzen.
Also die letzten 3 Jahre gar nicht. Ich habe diesmal richtig radikal ausgemistet vor 2 Wochen, 3 Wochen und habe jetzt, ich glaube, insgesamt 6 IKEA-Taschen gespendet und verkauft.
Okay. Und wir diskutieren das hier so locker und flockig, aber letztendlich wissen wir beide, dass der Umweltschaden, der hinterlassen wird, enorm groß ist. Inwiefern befasst du dich damit?
Seit dem Studium relativ viel. Ich habe auch Secondhand für mich selber entdeckt. Ich kaufe inzwischen fast nur noch so Einzelstücke oder so relativ online. Ansonsten liebe ich es, durch Secondhand-Geschäfte zu stöbern. Aber manches findet man halt auch dort gar nicht. Ich bin halt auch nicht gerade eine 36. Ich trage 46, 48. Das heißt, ein bisschen plus heißt ein bisschen curvy. Und da findet man halt auch beim Secondhand eher weniger was. Aber wenn es sich möglich macht, irgendwie was Gebrauchtes oder so zu holen, was im guten Zustand ist, bin ich der Erste, der hier schreit.
Und du hast gesagt, du kaufst am liebsten online ein. Hat sich in dieser Corona-Zeit, als auch mal zwischendurch die Läden dicht waren, also dein Shopping quasi gar nicht verändert? Oder würdest du sagen, schon?
Ich würde schon sagen, weil ich hatte mehr Zeit. Ich war öfters online als sonst, also zumindest was Online-Geschäfte angeht. Man lässt sich auch sehr schnell verleiten. Vor allem in den Corona-Zeiten waren oft sehr gute Aktionen, sehr gute Rabatte, die einen sehr schnell zum Shoppen verleitet hat. Wobei ich persönlich tatsächlich darauf achten musste, dass ich mein Haushaltsbuch in den Blick halte, da ich halt durch Corona meine Jobs verloren habe und ein bisschen aufpassen musste. Aber nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, mehr gekauft als vorher.
Generell sagen Forscher, dass Shoppen auch schon wie eine Droge in unserem Gehirn wirken kann. Hast du das Gefühl, dass das bei dir auch solche Züge annimmt, dass du so ähnliche Glücksüberschwangsmomente da produzierst?
Ja, definitiv. Es ist ja genauso wie alles andere, was auch ein Suchtpotenzial haben kann, wie Schokolade, bei manchen auch Sex. Deswegen fand ich das Beispiel sehr gut. Es ist halt so ein Höhepunkt, den man immer wieder gerne haben möchte, weil ihn einen das befriedigt und zufriedenstellt. Ne? Also klar, definitiv. Ich könnte jetzt, glaube ich, kein ganzes Jahr durchhalten, ohne shoppen zu gehen.
Und an deinem Kaufverhalten hast du gesagt, du hast dich aus ökologischen Gründen ein bisschen mehr an Secondhand orientiert. Aber änderst du auch sonst noch was daran oder lässt du dem einfach freien Lauf, weil du dir denkst, das ist einfach was, was dir ganz persönlich liegt, auch ja, wenn das so ein bisschen Suchtcharakter haben kann?
Ja, ich vermeide halt so günstige Klamotten, sage ich mal, oder schlecht produzierte. Ich achte seit meinem Studium halt auch auf Qualität für einen gewissen Preis. Und ja, ich finde persönlich, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich 1000 Gegner abkriege, ich kaufe mir lieber Lederprodukte, also Lederschuhe, als irgendwelche Sneakers, die nach 2 Wochen kaputt sind. Und versuche so halt dann zu vermeiden, dass ich alle 2 Wochen mir neue Schuhe kaufe.
Bist du jetzt jemand, der sich auch als Schnäppchenjäger bezeichnen würde oder eher nicht so?
Also ich kaufe gerne Sale, aber das tun wir, glaube ich, alle gerne. Für mich muss es nicht die aktuellste Kollektion sein. Ich kombiniere gerne meinen eigenen Style. Ich laufe jetzt nicht rum wie Hans-Peter Wurst um eine Ecke, keine Ahnung. Sondern ich habe eh meinen eigenen Style und dann ist es mir auch persönlich nicht wichtig, ob es gerade top modern ist, top aktuell oder von den letzten 2 Kollektionen. Mhm. Da kann man gerne mal ein paar Schnäppchen abgreifen.
Und wie behältst du so den Überblick bei deinen Ausgaben? Du hast vorhin das Haushaltsbuch erwähnt.
Ja, ich bin ganz schlecht bei sowas, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine gute Fee, die sich um meine Finanzen kümmert und die ein bisschen Auge drauf hält. Das ist halt, ich glaube, eine Steuerberaterin oder wie man sowas nennt oder eine Finanzberaterin.
Ach nee, und die sagt dir dann den ungefähren Tanzbereich für diesen Monat?
Naja, sie sagt jedenfalls, wenn es langsam zu Neige geht oder wenn ich ein bisschen aufpassen muss. Also ich kann halt durch meinen Job auch gut Sachen absetzen. Ich kann das gut von der Steuer dann absetzen. Und dann sagt sie aber auch definitiv, hey Jan, jetzt reicht es langsam.
Ich habe hier 2 Rechnungen von XY gerade reinbekommen. So lang. Und wir haben erst den 15. im Monat.
Ungefähr. So extrem ist es zum Glück nicht, aber so ungefähr, ja.
Okay. Und zum Abschluss noch ein Klassiker, dein allergrößter Fehlkauf.
Das waren High Heels, wunderschöne in, ich glaube, schwarz mit ein bisschen Glitzer. Traumhafte Dinger, leider viel zu klein und ich habe die Rückgabefrist verpasst. Und seitdem stehen sie bei mir im Schrank und ich liebe sie trotzdem.
Okay, Jan, vielen Dank.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Warum geben wir so oft Geld für Dinge aus, interessieren uns aber dann doch nicht so recht für sie? Was reizt uns überhaupt am Shoppen und wie funktioniert eine Konsumdiät? Carl Tillesen ist Designer und Trendforscher am Deutschen Modeinstitut und hat ein Buch über all diese Fragen geschrieben: Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Manche vergleichen einen Kaufrausch mit einem Drogenrausch. Carl, kann man das überhaupt?
Neuere Studien oder Untersuchungen haben eben herausgefunden, dass bestimmte Verhaltensweisen genauso süchtig machen und die gleichen biochemischen Prozesse im Gehirn in Gang setzen. Also wenn man shoppt, gehen da die gleichen Dinge ab, wie wenn man Kokain oder Amphetamine nimmt. Nämlich das führt zu einer Ausschüttung von Dopamin. Dopamin ist so ein Glückshormon, ein sogenanntes Glückshormon, das gleiche Glückshormon, was in unserem Körper ausgeschüttet wird, wenn wir verliebt sind. Und wenn man sich das klar macht, dann versteht man auch, warum das so eine erstaunliche Macht über uns hat.
Du hast jetzt gerade das Dopamin angeführt als Mechanismus auch, aber was lösen gerade so Lustkäufe, also von Dingen, die man eigentlich gar nicht so richtig braucht, in uns aus? Du hast dich ja sicherlich auch mit verschiedenen Leuten unterhalten oder kennst vielleicht auch das eigene Gefühl da.
Ja klar, also das ist wirklich, also was Jan auch erzählt hat, so wirklich so ein Rausch. Also bei dem einen sind es die Schuhe, bei dem anderen ist es vielleicht das Rennrad oder so. Und bei mir als jemand, der natürlich aus der Mode kommt, ist bestimmt auch Kleidung, ja, wo wirklich auch so richtig so körperliche Reaktionen hat wie feuchte Handflächen und solche Dinge. Ja, das ist erstaunlich. Und da werden dann auch, also ganz viele rationale Dinge oder gute Vorsätze sind dann auch ganz schnell vergessen.
Hast du dir als jemand, der Mode ja auch kreiert hat, auch Gedanken gemacht, wie du Leute sozusagen für diesen Akt des Kaufens da auch verführen kannst?
Ja klar, also nach wie vor muss ich ja beide Seiten sehen. Also ich bin ja immer noch aktiv und berate auch Einzelhandelsfirmen und bin da sozusagen Opfer und Täter in einer Person. Und das erkläre ich auch in meinem Buch, wie das funktioniert und wie man eben Leute verführt dazu. Also klassische Tricks wie zum Beispiel künstliche Verknappung. Man kennt das jetzt von so Sneaker Drops, wo einfach durch eine künstlich herbeigeführte Verknappung eben eine Begehrlichkeit hergestellt wird.
Also es gibt nur 400 Exemplare von dem quietschgelben, weiß ich was.
Ja, genau.
Und die Leute wollen ihn unbedingt haben und stehen 48 Stunden lang Schlange.
Genau, Zelten vorm Laden. Allein die Information, dass etwas knapp ist, reicht schon, um uns total heiß drauf zu machen. Also das hat ja als auch lustigstes und aktuellstes Beispiel natürlich das Klopapier.
Ja, in der Tat. Das kommt allerdings, ergibt sich sozusagen aus den Umständen auch ein bisschen und mit dem, was die Leute so im Gehirn mit sich tragen, ihre größten Ängste und so weiter. Aber in normalen Zeiten, wie entscheiden wir denn, wie viel wir zum Beispiel für etwas ausgeben, als Konsumenten jetzt?
Ja, dazu gibt's auch Studien. Und zwar hat man da Leuten ein Produkt gezeigt und dann die Gehirnströme gemessen. Und da wird zunächst durch das Produkt, also wenn man das vorausgesetzt, dass man das haben will, das Belohnungszentrum angesprochen. Und dann wurde bei diesem Experiment der Preis eingeblendet. Und da wurde ein Bereich des Gehirns aktiviert, der normalerweise aktiviert wird, wenn wir körperlichen Schmerz empfinden. Diese beiden Dinge wägen wir sozusagen gegeneinander ab. Also wenn das Belohnungsempfinden deutlich größer ist als das Schmerzempfinden, dann kaufen wir einen Gegenstand. Und dadurch treffen wir halt oft total unvernünftige und absurde Entscheidungen.
Und was macht glücklicher? Sind es Luxus- oder Schnäppchenkäufe?
Die machen auf sehr unterschiedliche Weise glücklich. Ich glaube, rauschhafter, also wenn wir jetzt schon von diesem Kaufrauscherlebnis oder diesem Lustrausch sprechen, sind es bestimmt diese Luxuskäufe, wo bei uns wirklich so eine Sicherung durchbrennt. Aber diese Schnäppchenkäufe sind natürlich auch sehr verführerisch, weil wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf dieses Abwägen von Schmerz und Belohnung, dann ist es bei Schnäppchen oft so, wenn ein bestimmter Preis unterschritten wird, dass wir eben überhaupt keinen Schmerz mehr empfinden und eben sich das anfühlt, als ob wir uns selbst was schenken oder was geschenkt bekommen haben.
Also wenn jetzt bis man irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat, dass man mit 400 Billigbechern, die so gut wie nichts gekostet hat, auch nicht glücklich wird daheim.
Genau.
Aber zunächst mal verstehe ich das Prinzip. Influencer spielen eine große Rolle im Leben von vielen auf Social Media. Die haben den Konsum ja quasi zum Beruf gemacht. Die sollen uns, wie der Name schon sagt, ja auch beeinflussen. Welche Rolle spielen die deiner Meinung nach wirklich für unser Shoppingverhalten?
Ja, die sind eigentlich ja nur ein kleiner Teil einer großen Maschinerie. Also das ganze Internet hat sich ja von einer Suchmaschine in eine Vorschlagsmaschine verwandelt, die einem permanent Vorschläge macht, was man als nächstes kaufen könnte. Also sobald wir online gehen, poppen ja überall diese Vorschläge auf, was wir uns als nächstes kaufen könnten. Und natürlich auch bei den Influencern. Wir sind dafür besonders anfällig, weil das eben nicht so transparent ist, die Grenze zwischen Werbung und tatsächlicher Empfehlung da irgendwie immer weiter verschwimmt. Und das gibt noch einen anderen Aspekt bei den Influencern. Also früher war es ja so, dass man eigentlich davon ausging, dass Sparsamkeit also einen langfristig sozial voranbringen würde. Also wenn man einfach das Geld zusammenhält und sich nichts kauft und dass das sozusagen eine Erfolgsstrategie im Leben sei. Und Influencer suggerieren uns ja, dass das Gegenteil der Fall sei. Also dass durch Konsum, also durch den richtigen und den ostentativen Konsum gesellschaftlich nach vorne kommt. Also je mehr so Shop to the top quasi. Wo wir wirklich überhaupt nicht mehr unterscheiden können, weil Kylie Jenner ist die jetzt so, also kann sie sich all diese Dinge leisten, weil sie so berühmt ist, oder ist sie so berühmt, weil sie sich all diese Dinge geleistet hat und so. Und das führt natürlich auch zu Nachahmung.
Und all die Leute, die das überlegen, und du und ich und der Jan, wir wissen ja, dass die Modeindustrie keine nachhaltige unbedingt ist. Und eigentlich sind ja Umwelt und Nachhaltigkeit wichtige Themen, nicht nur bei Fridays for Future, sondern in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Und trotzdem geht es mit dem Konsum bei vielen einfach immer weiter. Was wäre denn eine Möglichkeit, da vielleicht auf Diät zu gehen, was den Konsum angeht?
Ja, also die Voraussetzung ist mal, dass man das wirklich anerkennt. Man wird ja eine Sucht nie besiegen, wenn man nicht erstmal akzeptiert, dass es eine ist. Das ist eben ein Problem sowohl also von jedem Einzelnen als auch ein gesamtgesellschaftliches, dass wir jetzt im Grunde die Diagnose haben, die wissenschaftliche Diagnose, aber noch keine Therapie. Also das heißt, man mahnt einfach nur mit so einem erhobenen Zeigefinger, dass die Leute doch ihren Konsum zu mäßigen, oder zumindest Umweltschützer tun das. Und das ist aber so, als ob man jetzt einem Kettenraucher sagt, du wirst so viel Geld sparen. Klar, wird er alles sofort einsehen, nur machen wird es noch lange nicht. Und ähnlich ist es eben auch mit unserer Sucht nach Konsum. Es ist nicht einfach so ein Missverständnis, was nur aufgeklärt werden muss, sondern es ist weg.
Als Corona als Thema größer wurde und dann auch Einschränkungen für uns alle relevant und bindend waren, haben viele gesagt, jetzt kann sich unsere Gesellschaft total verändern. Inwiefern hat sich denn der Konsum in Zusammenhang mit diesen Einschränkungen verändert?
Der Konsum hat sich also drastisch verändert, aber die Frage ist eben, ob das wirklich so bleibt dann auch oder ob das eben nur so ein kurzfristiger Effekt ist. Und die Zahlen, die uns, also die mir bei meiner Arbeit im Deutschen Modeinstitut vorliegen, weisen eigentlich eher darauf hin, dass es eben jetzt nur so ein vorübergehender Effekt ist, der nur so lange anhält, wie die Rahmenbedingungen fürs Shoppen hergestellt sind, die wir vor der Pandemie hatten. Also es gibt eben, natürlich macht es im Moment nicht so viel Spaß, in Läden zu gehen oder mit der Maske über den Kudamm zu laufen und von anderen angeguckt zu werden, als ob man so eine B-Waffe wäre. Und es macht auch deshalb nicht so viel Spaß, weil wir natürlich irgendwie zu Hause sitzen und keinem unsere tollen neuen Sachen zeigen können. Nur die Frage ist, ob wir dann, das heißt ja noch lange nicht, dass wir jetzt erleuchtet sind, nur weil wir mal ein paar Wochen zu Hause gesessen haben. Also insgesamt ist der, trotz dieser verlorenen Wochen, ist der statistisch gesehen der Konsum jetzt schon wieder über Vorjahresniveau.
Und auf Online-Ebene wahrscheinlich schon die ganze Zeit.
Ja, genau. Also da gibt's eben widerstreitende Faktoren. Einerseits machen bestimmte Dinge im Moment nicht so viel Spaß. Andererseits haben viele Leute eben Geld übrig, was sie sonst für Reisen, Festivals, Konzerte und so weiter ausgegeben hätten.
Und was erwartest du jetzt bei der zweiten Runde Einschränkungen? Die Läden bleiben weiter offen. Gibt es vielleicht auch so einen Effekt, dass die Leute sich denken, ach, jetzt hole ich mir das Glück einfach eben über den, ja, eben über das Shoppen rein?
Total. Es gibt sowohl so Zahlen, die darauf hindeuten, dass es eben so ein Nachholkonsum gibt, als auch so ein Trostkonsum. In China hat es sogar schon so ein, wo das besonders exzessiv betrieben wird, hat das sogar schon so einen Namen, das heißt Revenge Buying.
Also jetzt als Rache, an wem auch immer, holen wir es uns jetzt mal richtig zurück.
Am Leben, an der Pandemie.
Ich kaufe mir 4 Taschen gegen Corona und dann geht's mir wieder super.
Genau.
Soweit hier von uns. Zwei Zahlen noch zum Abschluss. In Deutschland werden pro Kopf im Jahr rund 5 Kilo Klamotten weggeworfen. Dabei werden pro Kopf gleichzeitig rund 900 Euro für neue Kleidung ausgegeben. Das war der Ab 21 Podcast für heute. Mein Name Utz Dräger. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.